ARD. MDR aktuell. Die Reportage.
Ein freundlicher Nachmittag auf dem Gelände des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Halle. In einem begehbaren Käfig flattern Dutzende Schmetterlinge und ziehen das Interesse der Besucher auf sich. Mittendrin steht ein Rentner, der fachkundig Auskunft gibt und jede Schmetterlingsart bezeichnen kann.
Kann man sich mal hinsetzen? Ja, Tagfallenauge ist das.
Das ist da oben, der große.
Ja, das ist ein Tagfallenauge, das ist ein Ochsenauge, das ist Schachbrettfalter hier. Nochmal ein Schachbrett, da oben Ochsenauge. Und das ist ja das Schwierige, hier oben lauter Schachbretter. Das ist zurzeit gerade eine Population, die sehr stark ist, verschwindet dann aber wieder.
Wie sich herausstellt, gehört er zu den Bürgerwissenschaftlern. Seit Jahren bestimmt und zählt er Schmetterlinge und sorgt dafür, dass die Datenbanken immer größer und genauer werden. Fast scheint es so, als sei es ihm unangenehm, in die Nähe von wissenschaftlicher Arbeit gerückt zu werden. Seinen Namen jedenfalls will er nicht verraten. Stattdessen weist er lieber auf eine Ecke in dem Käfig, wo ihm ein besonderes Exemplar auffällt.
Das ist jetzt ein Distelfalter. Haben die unten gefangen? Warum sind denn her?
Musst du gleich mit.
Die sind ja kaum da.
Viel Zeit, sich zu wundern und über die größeren Zusammenhänge nachzudenken, bleibt ihm nicht. Denn plötzlich tritt ein Kind an den Bürgerforscher heran und berichtet stolz von seinem Fang.
Wollen Sie die Schmetterlinge haben, weil wir
wo
haben den gefunden?
Wo ist der Schmetterling?
Von da hinten bei den Steinen.
Ja, der ist ausgerissen. Der ist ausgerissen. Den hast du jetzt bekommen?
Ja.
Weißt du,
also
was
hab
das
gefunden.
Für ist?
Mhm. Ich glaube, Zitronenfalter.
Nein, das ging. Das ist ein Weißlingsart. Der hat, ob großer oder kleiner Kohlweißling, weiß ich nicht, aber der hat bunte und hier an der Ecke schwarz, ein Zitronenfalter. Der hat so die Zipfel. Wenn er männlich ist, ist er grün. Ja, hier oben. Hier, das ist einer. Der sieht ein bisschen anders aus. Hier. Oder daneben ist noch einer.
Ja. Der Hobbyforscher berichtete so kenntnisreich über die Welt der Schmetterlinge, dass er glatt als Experte durchgehen könnte. Er sei sowieso regelmäßig draußen in der Natur und achte auf seinen Spaziergängen nun eben besonders auf Schmetterlinge.
Also meine Strecke, das sind relativ wenig, wenn ich das so mit anderen vergleiche. Es ist ein bisschen schwach besucht. Lieblingsschmetterlinge hier, wenn sie hier so einen Tag fallen, auch das in Sonne nicht, jetzt hier im Schatten hier drin sehen, ist natürlich ein besonderer Anblick. Aber am meisten habe ich so die Kohlweiß, also die Weißlinge oder so. Da sieht man so schon von der Ferne und dann geht's aber los. Großer, kleiner Kohlweiße, Grünader, Weißling und so. Das können sie im Fliegen kaum erkennen. Da müssten sie die Kescher fangen und da gibt es solche Röhrchen, da könnte
machen
man
sie
die
das?
Rein. Nee, ich nicht. Nee.
Hier hat die Bürgerwissenschaft offenbar eine Grenze. Doch diese Ungenauigkeiten schmälern nicht den Wert der Daten, die nach strengen Vorgaben erhoben werden. Die Frau des Bürgerforschers tritt hinzu, auch eine Schmetterlingsbeobachterin. Sie erklärt, wie die Spaziergänge mit ihrem Mann ablaufen.
Das ist eine Strecke, die ausgemessen wird, die festgelegt wird. Die muss ich in einer bestimmten Zeit gehen, bei bestimmtem Wetter. Das muss ich alles beachten. Und dann wird losgegangen und dann gibt es eine große Liste und da werden die dann erfasst.
Und die Strecken werden vorgegeben oder die suchen sich aus?
Nein, man kann sich die Gegend, die Strecke, also wir haben natürlich möglichst, dass ich nicht so weit fahren muss oder so, eine Viertelstunde Fußweg ungefähr von der Wohnung. Und da habe ich mir eine Strecke rausgesucht und dann habe ich Bescheid gesagt und dann wird das eingemessen mit GPS-Daten oder so, dass die genau das drin haben. Also in ihrer Datenbank, ich nicht, aber die haben in ihrer Datenbank die Werte. Und dann werden diese Abschnitte, das sind immer 50 Meter Abschnitte und für die habe ich 5 Minuten zur Verfügung.
Das klingt ja richtig nach Wissenschaft, also alles genau abgesteckt.
Wissenschaft ist ja vergleichbar sein. Wie wollen Sie was vergleichbar machen, wenn die Daten nicht vorgegeben werden? Das, was meine Frau meinte, auch so Temperaturen vorgegeben, die Windstärke. Also das Dorf jetzt mit Orkanen werden, das ist witzlos. Wenn es regnet, ist auch witzlos. Es soll ja am Ende dann was rauskommen, wo Sie sagen können, diese Population, die ist sehr stark, die ist schwach oder so. Und da muss es vergleichbar sein.
Die Schmetterlinge stehen für einen Trend, der in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. In etlichen sogenannten Citizen Science Projekten sammeln Hobbyforscher Daten. Citizen Science steht für Bürgerwissenschaft und hilft Forschern wie Martin Musche. Der Biologe steht am Käfig und beobachtet die Schmetterlinge. Er betreut am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung das Tagfalter-Monitoring. Es wurde vor knapp 20 Jahren ins Leben gerufen und gilt als eines der ältesten Bürgerforschungsprojekte in Deutschland.
Für uns ist es relativ wichtig, weil wir sehr viele Daten brauchen. Je mehr Daten man hat, desto robuster sind die Analysen, die man macht. Und wir können die Daten nicht alle selber aufnehmen. Wir haben die Zeiten nicht, die Kapazitäten nicht. Und,
gehen Sie manchmal selbst auch noch?
Ich gehe auch selber. Ich habe auch hinterm Haus meine eigene Strecke, die ich wöchentlich ablaufe.
Aber damit kommen Sie nicht weit, mit diesem einen Eindruck oder dieser einen Sehung?
Nein, von einer Strecke kann man ja nicht auf die Allgemeinheit schließen. Ja, wir wollen ja wissen, was in der Fläche los ist, also in ganz Deutschland, nicht nur hier in Halle.
Wie groß ist denn die Community, also die Sie jetzt betreuen, also wo Sie auch möglicherweise intensivere Kontakte aufbauen im Laufe der Jahre?
Also insgesamt machen ca. 300, 350 Leute mit bei uns und zählen pro Jahr 500 bis 600 Strecken.
Das Tagfalter-Monitoring lässt die Wissenschaftler tiefer in den Lebensraum der Schmetterlinge blicken. Die Forscher können sehen, wie die Arten darauf reagieren, wenn es wärmer und trockener wird oder wenn die Felder ausgeweitet werden. Schmetterlinge gelten als Frühindikator. Von ihnen heißt es, sie würden besonders sensibel auf Veränderungen in der Umwelt reagieren. Doch der Wissenschaftler weiß, dass viele Faktoren die Beobachtung verzerren können.
Generell beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sich die Insektenpopulationen zeitlich entwickeln. Deswegen haben wir auch das Tagfalter-Monitoring vor mittlerweile 15 Jahren hier mal etabliert. Und das Ziel ist eben, nach einer standardisierten Methode Tagfalter zu erfassen. Also nicht nur einfach zu beobachten und irgendwo hinzumelden, sondern nach einer strikten Methode zu erfassen. Ja, es darf also nicht zu heiß sein, auch nicht zu kalt. Der Wind darf nicht zu stark sein, regnen darf es sowieso nicht und auch die Bewölkung darf nicht zu stark sein. Und wenn das Wetter stimmt, dann läuft man diese Strecke ab und zählt in einem 5 Meter breiten Korridor alle Schmetterlinge, die man sieht und ordnet sie auch Arten zu.
Das mit dem Wetter hat den Hintergrund, dass Sie möglichst gleichbleibende Bedingungen immer haben wollen oder was steckt dahinter?
Ja, alle Organismen passen ja ihre Aktivität dem Wetter an und wenn der Wind zu stark ist, sitzen Schmetterlinge im Gras, man sieht sie nicht. Wenn es zu heiß ist, sitzen sie im Schatten. Wenn es zu kalt ist, können sie nicht fliegen, es sind ja wechselwarme Organismen.
Das verfälscht dann praktisch die Wind.
Genau. Wir müssen ja den Fall unterscheiden. Auf der einen Seite können keine Schmetterlinge da sein, weil das Wetter schlecht war. Auf der anderen Seite können keine Schmetterlinge da sein, weil es wirklich keine gab. Und diese Fälle muss man auseinanderhalten.
Doch nicht nur das Wetter stellt die Bürgerforscher vor Herausforderungen. Denn nicht immer ist sofort klar, was da alles in der Natur flattert und summt.
Man kann sich nicht dieses Bestimmungsbuch für Deutschland nehmen und das von vorne bis hinten durchblättern. Dann verzweifelt man zwischen den vielen Bläulingen. Man braucht also schon mal eine Liste. Man muss wissen, welche Arten häufig sind, welche in der eigenen Umgebung vorkommen können. Und das ist
dann
etwas.
Reduziert sich das alles schon mal auf ein paar Dutzend oder wie ist das?
Dann bleiben im Idealfall 30 Arten übrig, die in einer normalen Landschaft vorkommen. In anderen Landschaften sind es mehr, in anderen weniger.
Ein gewisses Grundwissen ist also von Vorteil. Im Zweifel können auch spezielle Apps auf dem Smartphone helfen. Und am Ende des Tages staunt auch der fachkundige Rentner aus dem Schmetterlingskäfig, welche Vielfalt sich damit unter auftut. Er durchforste regelmäßig die Datenbanken und erfahre, dass in anderen Regionen ganz andere Arten heimisch seien.
Wenn ich ins Internet gucke, da gibt es unter Neues. Wenn Sie da reingucken, können Sie, muss man nicht jetzt ein Mitglied sein. Und da wird auch immer angezeigt, was an den Tagen so entdeckt worden ist. Und da wird geguckt, diese Arten in ganz Deutschland. Ja, alle Zähler in Deutschland und so. Und da sind Arten dabei. Also da weiß ich noch nicht mehr, wo ich die Buch suchen soll, geschweige denn in der freien Natur. Aber. Und wenn die in den Büchern hier, Oedipus, da ihre Tabellen haben, ist es interessant, dieses Jahr, also was ich jetzt meine, 2011, wird immer in zwei Balken dargestellt. Einmal mit Distelfalter und einmal ohne. Weil so viele Distelfalter da waren, die verschieben die ganze Systematik oder die ganze Statistik mit der Auswertung. Und da machen die immer noch einen zweiten Balken hin. Und das ist Sachen ohne Distelfalter. Aber das war einmalig. Es gab noch immer was vor 2 Jahren oder 3 Jahren sowas. Gab es noch immer so eine Schwemme oder so. Und dieses Jahr, bei mir war noch überhaupt keiner da.
Solche Phänomene machen Martin Musche vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung neugierig und er versucht, sie einzuordnen. Der Wissenschaftler blickt auf den Käfig mit den Schmetterlingen und beschreibt, welche Erkenntnisse das Tagfalter-Monitoring bereits liefert.
Von den häufigen Arten, die wir analysieren, zeigt die Mehrheit einen abnehmenden Trend. Es gibt aber auch zunehmende Arten, es gibt sogar neu eingewanderte Arten. Und es gibt auch Arten, die zeigen stabile Populationsentwicklungen. Und ein sehr großer Anteil an Arten, ja, ist, sagen wir, ist datendefizitär. Das heißt, also wir haben nicht genügend Fundpunkte, um da gesicherte Aussagen zu treffen.
Untersuchungen zeigen, dass Laienforschung besonders bei Naturprojekten sehr effektiv sein kann. Mit vergleichsweise einfachen Methoden lassen sich hier gewaltige Datenmengen generieren. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, die Zugrouten von Vögeln genauer zu verfolgen. Dank der Hobbyforscher weiß man auch besser, wie sich Mückenarten verbreiten. Doch bei allem ehrenamtlichen Einsatz für die Wissenschaft, die Laienforscher bewegen sich in einem Konfliktfeld. Denn sie stoßen auf eine Struktur, die von Eliten mit Doktortiteln geprägt ist und die wenig Platz für Amateure lässt. Ortswechsel. Ein historischer Lesesaal der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hier wartet Roberto Kurzatel. Er leitet die noch junge Abteilung Citizen Science an der Universität. Seine Aufgabe ist es, den Wissenschaftsbetrieb zu öffnen und frischen Wind in die Hörsäle und Labore zu lassen.
Es gibt da viele andere Natur von der Forschung, kaum in Kontakt mit dem normalen Menschen kommen. Also Personen, die da Enzymen forscht, dann ist den ganzen Tag im Labor und der Austausch ist nicht so oft. Aber ich glaube, es geht darum, vielleicht da durch diese Citizen Science oder Bürgerwissenschaft dann Projekte zu kreieren, die vielleicht dann dieser erste Austausch da provozieren oder da erleichtern.
Es klingt ein bisschen nach dem viel zitierten Wissenschaftler in seinem Elfenbeinturm, der nur selten herabsteigt und sich am liebsten mit seinesgleichen umgibt. Die Universität Halle-Wittenberg will nun dafür sorgen, dass die Hierarchien durchlässiger werden. Sie hat sich vorgenommen, ihre Forschungsergebnisse für alle zugänglich und verfügbar zu machen. Und gleichzeitig will sie das Potenzial der Hobbyforschung besser nutzen.
Wenn man sich da vorstellen kann, ich habe hier eine Forschungsgruppe mit 3-4 Doktoranden. Ich kann so viele Daten erzeugen da, innerhalb von einem halben Jahr mit 3 Menschen. Aber wenn ich plötzlich 400 Personen habe, die mitmachen, dann habe ich einfach die Möglichkeit, viel mehr Daten da zu erzeugen. Und das ist ja wichtig. Ne? Also das ist dieser Manpower-Aspekt, das ist sehr interessant.
Wie sehen Sie das, also die Grenzen zwischen der reinen Wissenschaft und dem Hobbywissenschaftler? Also darf sich das überlappen mit Grauzonen? Sollte es eine scharfe Trennung geben? Wo sind da die Schwierigkeiten?
Also ich glaube, eine Grauzone gibt es schon da. Also man muss wirklich aufpassen in dem Moment, wo man so ein Projekt realisiert. Das muss ganz klar diese ganze Datenqualität stellen, ne, das muss richtig durchgedacht werden, damit die Massendaten, die man generiert im Rahmen so einem Projekt, wirklich brauchbar sind und nicht, dass wir am Ende dann einfach mit einer Masse von Daten, die überhaupt nicht wertvoll sind oder überhaupt nicht in Richtung einer bestimmten wissenschaftlichen Frage benutzt werden können. Also das ist wichtig, dass ein wissenschaftliches Team so einen Input von außen bekommt, das ist ganz wichtig. Und manchmal, wenn man seit 10 Jahren in eine gewisse Fachrichtung arbeitet, dann verliert man schon vielleicht den Input von außen. Und ich glaube, das ist immer ab und zu ganz, ganz nett, wenn Leute, ganz normale Laie, kommen, hey, Chemiker, toll, aber eigentlich, was ich möchte von Ihnen, ist das und das, haben Sie an sowas gedacht? Ja.
Bürgerforscher können zum Beispiel dabei helfen, Krankheiten besser zu verstehen. Die dafür notwendigen Studien sind meist sehr aufwendig. Es müssen Gespräche mit Betroffenen geführt werden. Und diese Befragungen kosten viel Zeit. Der Wissenschaftsbetrieb verfügt aber oftmals nicht über die nötigen Ressourcen wie Mitarbeiter. Dr. Roberto Kurzatel, ein Biologe mit mexikanischen Wurzeln, geht an eine Schautafel und erläutert ein Projekt, das ähnlich aufwendig ist.
Naja, Geschichte da zum Beispiel hier. Also das, da haben wir hier ein Projekt da, ganz toll finde ich. Also das heißt Every Name Counts und es geht zur Opfer von Nationalsozialismus. Und man kann sich dann in so einem Laptop sitzen und dann es gibt Kärtchen da, die noch nicht sozusagen übertragen sind in so einer Datenbank. Und über eine schöne IT-Umgebung ist es möglich für die normalen Menschen da einfach mitzumachen, damit diese Register, diese Datenbanken von Opfern von diesem Nationalsozialismus dann vollständig komplementiert sind. Und
also die Lücken zu füllen.
Während der Wissenschaftler das Geschichtsprojekt erläutert und den Laptop mit der Datenbank aktiviert, setzt sich ein interessierter Bürger mit an den Tisch. Es entwickelt sich schnell ein Gespräch. Und es wird sich herausstellen, dass der junge Mann so ziemlich alles mitbringt, was es für diese Forschungsaufgabe braucht.
Können Sie etwas Näheres zu diesem Projekt konkret erklären? Also wie funktioniert das, das digitale Verewigen im Rahmen eines Denkmals?
Das ist eine Vollständigung von den Datenbanken von Opfern von Nationalsozialismus. Ja. Und die Idee ist, dass dann alle diese Digitalisate, dann diese Kärtchen, die noch nicht sozusagen vollständig in diesen Datenbank eingetragen sind, dass peu à peu das mit Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern das gemacht wird. Okay. Durch diese Schnittstelle.
Ich habe es hier studiert, ich habe die Geschichte studiert. Ich nahm auch in einer archäologischen Ausgrabung im Buchenwald teil, im Rahmen meines Studiums damals. Ist aber 7 Jahre her, seitdem habe ich bildende Kunst studiert
in Dresden. Und ist das jetzt ein Ansatz für Sie oder denken Sie eher, das ist eher, ja gut, das ist irgendwie Datenübertragung, ja, und da muss man irgendwie...
Ich kann jetzt auf den ersten Blick damit eher was, also tatsächlich ehrlich gesagt weniger was anfangen. Ich kenne das Digitalisieren, was aufgrund von Einscannen von den Listen stattfindet, und heutzutage gibt es ja genügend Programme, die auch die Buchstaben einlesen können und als Information einspeichern, die auch Handschriften verstehen. Ich glaube, das ist nicht der Zweck der Sache. Hier geht es ja vielleicht mehr darum, die Sachen per Hand einzutippen. Das ist ja auch ein Ansatz, dass man... wirklich mit der Hand den Namen eingibt von einem Mensch, der irgendwo leiden musste. Das ist auch...
Weil es dann mit Ihnen was macht, weil Sie das nicht nur als Namen begreifen mit XY, sondern irgendwie versuchen auch dahinter zu steigen, was damit gewesen sein könnte mit dem Menschen?
Das ist eine interessante Schnittstelle zwischen der Tatsache, die hier auf einem blanken Karteistückchen vor mir liegt, und mir als Mensch. Also was macht das mit mir als Menschen, wenn ich jetzt daran gehe und nicht ein Programm? Also das ist eine interessante Sache, aber das sehe ich als Künstler vielleicht mehr. Muss ich jetzt genau abtippen, Namen, Vornamen, Datei, Nummer?
Ich signalisiere hier ein bisschen Unterstützung an unseren Kollegen. Christian, konntest du nochmal kurz zeigen, wie das läuft?
Ja. Den Nachnamen und den Vornamen, und den können wir direkt ablesen. Geburtsname, ja. Geburtsdatum.
Birth, Date, Country, ich
weiß nicht. Das ist von anderen Memos.
Ach so.
Ja. Das sind so Suchanfragen für diese Person. Geboren wissen wir nur 85. Religion.
Also da wird jetzt auch nicht nachgedacht oder kombiniert, sondern man trägt praktisch ganz...
Wirklich nur, was da steht, ja. Und das schicken wir jetzt nochmal. Also wir haben nochmal eine kleine Zusammenfassung. Schicken das ab und haben das erste Dokument fertig.
Die Arbeit, die akribische Archivarbeit, das liegt mir sehr. Das habe ich aus meinem Geschichtsstudium für mich auch als was Relevantes verstanden und arbeite immer sehr gerne mit der Geschichte. Das ist mir sehr nah. Deswegen spricht mir das jetzt zum Beispiel ziemlich an. Mhm. Im Buchenwald, wie gesagt, war ich bei einer archäologischen Ausgrabung dabei. Es ging um Auswertung von kleinen Fundstücken, die offiziell, also rein wissenschaftlich, als Müllartikel gelten. Das sind kleine Gegenstände, also alles, was von einem Mensch zurückgelassen bleibt, der durch ein Lager durchgegangen ist und wahrscheinlich nicht rausgekommen.
Bei diesem Projekt geht es darum, die Namen und Lebenswege von Opfern des Nationalsozialismus zu digitalisieren. Archive stellen dafür gescannte Dokumente zur Verfügung, aus denen zum Beispiel Namen und Häftlingsnummern in die Datenbank übertragen werden. Dadurch soll ein digitales Denkmal entstehen, das niemals vergilbt und auch nachfolgenden Generationen die Schrecken der Nazi-Herrschaft verdeutlicht. Für Roberto Kurzatte, den Leiter von Citizen Science an der Uni Halle-Wittenberg, geht dieser Ansatz weit über die simple Datenerfassung hinaus.
Ich glaube, es geht hier um die Menschen zu involvieren, sodass die wirklich, wie der gute Herr gesagt hat, ich muss mich die paar Sekunden da und denken an diesen Namen. Ich sehe diesen Namen, das war eine Person, die ein fürchterliches Ereignis hatte und dann ein Schicksal hatte, und dann muss ich an diesen Namen denken, und das ist meine kleinere Verantwortung als Person, diesen Namen korrekt in den Datenbank einzutragen. Ich glaube, da gibt es dann ein bisschen mehr in einer persönlichen Ebene. Ne?
Bürgerforschung hat viel mit dem Alltag der Menschen zu tun, mit persönlichen Bezügen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Ahnenforschung. Ein anderer junger Mann kommt in den Lesesaal und berichtet von seinen vergeblichen Versuchen, Friedhöfe als wertvolle Quelle zu erschließen.
Im Rahmen des Vereins für Computergenealogie habe ich mal bei der Stadt Halle angefragt, ob es möglich wäre, unter ganz bestimmten Richtlinien natürlich, unter Einhaltung eines Ruhejahrs und so weiter, ob es möglich ist, Grabsteine zu fotografieren und die Daten aufzubereiten für die Familienforschung.
Okay.
Die zuständigen Stellen in Halle waren aber nicht sonderlich hilfreich und haben zwar gesagt, wir melden uns, aber haben sich nie gemeldet. Das heißt, ich habe mit dem Friedhof, mit dem ich anfangen wollte, in Ammendorf, wo ich wohne, habe ich noch nicht angefangen. Und einfach ohne Erlaubnis rumlaufen und Fotos von Grabsteinen machen möchte ich nicht.
Projektbetreuer Kurzatel von der Universität merkt auf. Er sieht sofort die Chance, für seine Universität etwas anzuschieben.
Wir sind nach der Suche nach unserem ersten Pilotprojekt da in Richtung Citizen Sciences.
Der Verein hat sich also zum Ziel gesetzt, alle Daten, die man irgendwie nutzen kann und irgendwie aufbereiten kann, dann auch damit zu machen. Also nicht nur Adressbücher und auch nicht nur Grabsteine, sondern viele Daten.
Ja.
Viele Daten.
Genau. In so einem Datenbank.
Es gibt dann viele Freiwillige, Hunderte, Tausende Freiwillige, die sozusagen Adressbücher und dann die auch die Grabsteine also ablesen, auf den Fotos ablesen und mit einem bestimmten System von dem Verein die Daten maschinenlesbar einpflegen. Und da sind auch Adressbücher aus Halle mit drin und aus unterschiedlichen Jahren, sodass man versuchen kann, hier also Verknüpfungen zur Familienforschung oder anzuknüpfen zur Familienforschung.
Die Plattform bürgerwissenschaften.de hat einmal analysiert, wie die Arbeitsteilung zwischen Profiforschern und Hobbywissenschaftlern aussieht. Demnach übernehmen die Laien inzwischen den größten Teil bei der Datenerhebung durch systematisches Beobachten und Messen. Auch bei der Auswertung und Qualitätsprüfung der Daten spielen sie eine immer größere Rolle. Doch die Hauptmotivation, sagt der Hobby-Schmetterlingsforscher im Rentenalter, sei eine ganz andere.
Es macht mir einfach Spaß. Es ist einfach die Freude. Wie gesagt, man kann sich das ja auch so raussuchen, zeitlich. Wenn ich mal keine Lust habe oder wenn es mir zu warm ist oder irgend sowas, dann gehe ich eben nicht. Es zwingt mich auch keiner. Ich muss bloß 10 Zählungen in einer Saison haben, damit es in die Statistik reinkommt.
Saison heißt von wann bis wann?
Ja, ich sage von April bis September. Das ist so, wenn man jede Woche, da kann Urlaubszeit ruhig mal aus, es können nur 3 Wochen Pause sein, alles kein Problem. Und dieses Schöne, da habe ich ein Ziel. Ich meine, so läuft man so draußen und da läuft man mal durch die Heide, also noch schön war, oder irgendwas anderes. Und so läuft man eben dann und hält alles schon noch Schmetterling.
Vermutlich ist er auch besonders motiviert, sich für den Schutz von Flora und Fauna einzusetzen. Und spätestens dann wird die Bürgerforschung zu einem relevanten gesellschaftlichen Faktor.